Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen. Wer hat nicht schon einmal in seinem Berufsleben über einen Jobwechsel nachgedacht? In den zurückliegenden Pandemiemonaten waren das tatsächlich auch Gedanken, die deutlich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sich getragen haben, die sie umgetrieben haben und noch vielleicht umtreibt als vor Corona. Wie ist das bei Ihnen? Denken Sie aktuell darüber nach, sich beruflich zu verändern? Wer jung ist und noch relativ am Anfang seines Berufslebens steht, für den ist das vielleicht ja auch normal, dass er oder sie weitergeht, immer wieder neue berufliche Herausforderungen sucht. Aber wenn man dann irgendwann doch schon viel ausprobiert hat, dann noch einmal beruflich neu durchstarten? Warum eigentlich nicht? Darüber sprechen wir heute in dieser Ausgabe der Lebenszeit. Während die einen schon fast die Rente vor Augen haben, starten die anderen womöglich noch einmal richtig durch. Vielleicht stehen sie vor einem solchen Neustart, fragen sich, ob das die richtige Entscheidung sein kann. Oder sie haben den Wechsel auch schon hinter sich, können über ihre Erfahrungen berichten. Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie sich beteiligen mögen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Bundes- und europaweit übrigens kostenfrei. Sie können uns auch eine E-Mail senden, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de und dann gerne auch mit einer Rückrufnummer, wenn wir Sie in die Sendung holen dürfen. Während andere kürzer treten, beruflicher Neustart jenseits der 50, das also ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Die Gäste heute stelle ich Ihnen vor. Mit dabei ist Ute Christine Klee, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Grüße Sie, Frau Klee.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Rolf Sange ist Gründer und Geschäftsführer des Sozialunternehmens Gründer 50+. Guten Morgen auch an Sie, Herr Sange.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Und zugeschaltet ist uns auch Gisela Winkler, die sich nach ihrer beruflichen Karriere noch einmal beruflich neu orientiert hat und ein Unternehmen aufgebaut hat. Saba Wäsche, ein herzliches Willkommen, Frau Winkler.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin gern dabei.
Ja, und bleiben wir zunächst auch bei Ihrem Beispiel, denn Sie waren über 70 Jahre, als Sie Ihr Unternehmen dann gegründet haben. Sie sind eigentlich Mathematikerin und jetzt im Wäschegeschäft. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, für mich war das eigentlich eine Idee, die mir völlig spontan kam. Das, was ich da erfunden hatte, nämlich Hilfe, eine Wäsche für Menschen mit Körperbehinderung, die hatte ich gebraucht in der Pflege meines Mannes. Die Wäsche ist vorn geteilt und dadurch leicht um den Körper herumzulegen. Das habe ich gebraucht. Und deswegen hatte ich dann gesehen, ach, das gibt ja auch noch ganz viele andere Leute, die brauchen das. Und nach einer kurzen Recherche, wie viele Leute vielleicht in Frage kommen, habe ich das dann gegründet, gemeinsam mit meiner Schwester.
Das heißt,
und da war überhaupt keine Frage, ja, das brauchen wir, das machen wir.
Das heißt, die Idee war das, was Sie überzeugt hat, das noch einmal zu wagen?
Ja, ja, jedenfalls.
Hintergrund war, dass Ihr Mann pflegebedürftig war und Sie gemerkt haben, wie beschwerlich es ist, normale Wäsche ihm auch anzuziehen und er hatte auch Schmerzen dabei.
Ja, also mit einer starken Spastik ist es ganz schwierig, ein Hemd über den Kopf zu ziehen. Wenn jemand den Arm nicht heben kann, wie soll er sich dann anziehen? Oder wie soll er angezogen werden? Ich hatte Angst, dass ich ihm den Arm breche.
Wie schwer das auch war, dass dann diese Idee auch zu einem Projekt wurde, was eben anderen auch dient, das erzählen Sie uns noch hier in dieser Sendung. Ralf Sange möchte ich dazu holen als Geschäftsführer einer Beratungsfirma, die Menschen, die über 50 Jahre sind, begleitet. Ist die Nachfrage, was würden Sie sagen, bei Ihnen in den zurückliegenden Pandemiemonaten gestiegen?
Naja gut, ich sag mal, Corona ist immer jetzt so ein Sonderthema. Also die 2 Jahre, muss man ehrlicherweise sagen, war sehr ruhig. An der Front der Gründung, wir sehen jetzt ja eine Zunahme der Gründung, allerdings weniger die von Älteren, das sind mehr die Startups, die jetzt vermehrt gegründet werden. Also ich selber habe die Zeit genutzt, mal das zu Papier zu bringen und ein Buch zu schreiben zu dem Thema, wie man mit 50+ sinnstiftend gründet. Zusammen mit meiner Kollegin und Co-Autorin Frau Dr. von Wulfen haben wir das geschrieben. Und jetzt spüren wir sehr deutlich doch eine steigende Nachfrage nach dem Thema, weil die Menschen einfach suchen nach sinnvoller Tätigkeit. Und das ist bestimmt auch durch die Corona-Krise mit beflügelt.
Und es gibt ja inzwischen auch Befragungen und Untersuchungen dazu, die das bestätigen. In den USA nennt man dieses Phänomen Great Resignation, ist nach Deutschland dann auch übergeschwappt. Ich habe gelesen, gerade haben wir die USA sogar übertrumpft mit dem Wunsch, dem Wechselwunsch. Professor Ute-Christine Klee noch auch in die Runde geholt, Arbeits- und Organisationspsychologin. Wie erklären Sie sich das, dass man in einer solchen Krise möglicherweise gerade verstärkt auch nachdenkt über einen Berufswechsel?
Naja, man wird halt aus seinen Routinen rausgerissen, ne? Also sonst, so im Allgemeinen, wir leben unser Leben, wir sind in unserem kleinen Hamsterrad drin und das läuft halt. Und vielleicht drückt der Schuh mal hier, mal da ein bisschen, aber das läuft, es gibt halt keinen großen Anlass, riesig groß drüber nachzudenken. Und wenn man jetzt halt zum Beispiel mit der Pandemie da plötzlich zum Fullstop kommt, meinetwegen, man sitzt plötzlich in Heimarbeit oder man sitzt in Kurzarbeit, kriegt dann vielleicht mit, das macht mir meinetwegen vielleicht auch Spaß oder ganz so viel wie vorher musste ich ja gar nicht. Oder es kommt, gibt vielleicht auch Arbeitsplatzunsicherheit, die damit einhergeht und man sich überlegt, wie sehr kann ich mich denn auf das, was ich da jetzt habe, noch verlassen. Also es werden eine ganze Menge Denkprozesse angestoßen und dadurch kann das dann halt auch kommen, dass man sich überlegt, wie sehr will ich das eigentlich noch.
Und Ralf Sanger hat es ja auch gerade geschildert, dass jetzt auch mehr Menschen kommen, über 50, die sagen, sie suchen auch nach was Sinnstiftenden. Ist das so ein Phänomen, was Sie sagen würden, das ist sehr typisch, das ist klassisch und jetzt nochmal vielleicht verstärkt worden?
In gewisser Weise gibt es da was sehr Klassisches und zwar, da gibt es auch richtig Forschung zu. Im Gedanken, letztendlich je mehr uns bewusst ist, dass die Zeit, die wir noch haben, also auch manchmal, die wir beruflich noch haben, dass die limitiert ist, ne, desto weniger machen wir uns irgendwie Gedanken, relativ gesehen, oh, höher, schneller, weiter, mich weiterentwickeln, der nächste Karriereschritt und so weiter. Und desto mehr achten wir darauf, also packen wir mehr Priorität darauf, wie sinnvoll ist das, was ich da eigentlich mache? Wie auch emotional sinnvoll ist es für mich und platt, wie viel Spaß macht es mir?
Andere wiederum wollen eher kürzer treten. Würden Sie sagen, das ist aber eher die Regel und das andere die Ausnahme?
Nee, glaube ich, kann man so nicht sagen. Also ich denke, zum Teil mit dem Kürzertreten kommt an Stellen auch, was wir mit Alter auch häufiger haben, ist einfach, dass man physisch nicht mehr ganz so fit ist. Ne? Zum Teil vielleicht auch, dass man bestimmte, also wenn man Glück gehabt hat im Leben, in gewisser Weise, bestimmte finanzielle Bedürfnisse nicht mehr ganz so da sind. Ne? Also so nach dem Motto, gut, das Häuschen ist abbezahlt, die Kinder sind aus dem Haus, die großen finanziellen Sorgen, also
man nimmt sich einfach mehr Zeit auch für die Freizeit, für die Familien vielleicht auch nochmal oder das Hobby oder was auch immer und der Beruf läuft nebenher.
Wenn man halt sozusagen in dieser privilegierten Position ist. Ne? Also wenn ich das so sage, das klingt so wunderbar, aber das trifft halt nur auf Leute zu, die eben auch gut genug verdient haben.
Bleiben wir da gerade genau bei diesem Punkt. Es ist ja auch in der Pandemie nicht nur gewesen, dass der Wechselwunsch da war, sondern auch möglicherweise der Wechselzwang. Würden Sie sagen, das ist eine unterschiedliche Herangehensweise, auch wenn man gezwungen ist, den beruflichen Neustart zu machen, geht man möglicherweise anders ran, als wenn man das aus einem eigenen Wunsch heraus entwickeln kann? Und darf?
Sicherlich. Also was nötig ist oder was gebraucht wird, um damit mit der Situation klarzukommen, das ist, glaube ich, sind das weitgehend die gleichen Sachen. Also man braucht da sehr viel Selbstregulation und man muss einen Grund wissen, weshalb man das macht. Man muss das Gefühl haben, hey, ich kann das auch. Ich habe da auch Kontrolle über die Situation, das hat nicht zu große Risiken und man muss halt auch eine gewisse Energie fühlen, das umzusetzen. So, und das Schwierige ist halt, also wenn jemand von sich aus meinetwegen sagt, hey, da gibt es doch einen Markt, ne? Also wie die Frau Winkler gerade gesagt hat, hier fehlt wirklich was, da muss man echt was machen und ich traue mir das zu, ich kann das und ich sehe auch, ich kann damit einen großen Beitrag leisten, das ist wirklich bedeutungsvoll und also da sozusagen in dieser positiven Grundstimmung daran zu gehen, hat man einfach viel bessere Startbedingungen, als wenn man halt aus dem Defizit rauskommt, aus dem, meinetwegen, oh, ich bin arbeitslos, muss mir was Neues suchen, weiß nicht, wo die Leute, wenn ich mich bewerbe, die sehen gar nicht, was ich alles gemacht habe, die erkennen das gar nicht an. Also ich werde so gar nicht gesehen. Das Einzige, was die Arbeitgeber zu sehen scheinen, sind meine grauen Haare.
Mhm. Na, und das Datum, was da hinter meinem Namen steht.
Genau. Das Geburtsdatum. Genau. Und dann ist die Situation für Menschen einfach wesentlich schwieriger. Also die Verhaltensweisen, die man braucht, sind eigentlich dieselben, bloß wenn man halt aus einer Defizitsituation kommt, ist es wesentlich schwieriger, dahin zu kommen.
Während andere kürzer treten, darüber sprechen wir heute hier in der Lebenszeit. Wie ist das mit dem beruflichen Neustart jenseits der 50? Vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen dazu schon gemacht und mögen die mit uns hier in dieser Sendung teilen. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen, damit Sie zu uns durchkommen. 00800 446 4464 bundesweit, europaweit gebührenfrei. Ralf Sange, Sie selbst waren Ende 40, als Sie das Unternehmen gegründet haben, also noch nicht über 50, aber auch beruflich schon mit langjähriger Erfahrung am Start. Da sind andere vielleicht schon mit ganz anderen Gedanken unterwegs, nämlich kürzer zu treten. Das kam für Sie nicht in Frage?
Also für mich persönlich nicht. Und da sieht man einfach auch das entscheidende Stichwort. Es ist halt einfach immer eine individuelle Entscheidung. Und es ist immer eine individuelle Lebenslage, die einen zu solchen Entscheidungen führt. Zum Beispiel sich nochmal in der dritten Lebensphase selbstständig zu machen oder sich beruflich umzuorientieren. Ich habe ja über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Menschen, die die Arbeit verloren haben oder sich beruflich neu orientieren wollen. Und das sind vielfach Personen über 50. Und wir sehen halt einfach ganz klar, in dem Übergang in die dritte Lebensphase, da kommt irgendwie so eine Lebenskrise. Da kommt ein Umbruch, neue Orientierung. Man hat, wie die Frau Kehl auch richtig sagte, man hat ja viele Schritte hinter sich. Die Kinder sind aus dem Haus, das Nest ist leer. Man hat das Häuschen bezahlt vielleicht. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass man sich fragt, ja, was mache ich jetzt? Also eigentlich müsste da noch was kommen und ich hätte ja auch Ressourcen, ich habe ja auch Möglichkeiten. Das ist aber immer sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Und Frau Winkler hat dann ihr Thema gefunden. Viele andere, die auch vielleicht ein soziales Unternehmen gründen möchten, haben auch ihre eigenen Themen, die sie intrinsisch motiviert, also persönlich berührt und die sie dann in die Umsetzung bringen wollen.
Und Sie haben jetzt die Motivation schon angesprochen, Ute-Christine Kehle als Arbeitspsychologin an der Uni Gießen. Es gibt ja sicher verschiedene Gründe, warum ein Jobwechsel angezeigt ist. Wir haben es schon angesprochen, die einen sind gezwungen, die anderen machen es aus freien Stücken. Was haben Sie in Ihrer Arbeit ausgemacht? Was können weitere Motive für einen späteren Berufswechsel sein?
Naja gut, also letztendlich, wir können uns motivational, man kann das schon unterscheiden, so wie viel Autonomie, wie viel Freiheit hat man in dieser Entscheidung, ne? Also dieses intrinsischer Bedarf oder dass man halt sagt, im Englischen gibt es den Begriff des Callings, eine Berufung, ne? Dass man sieht, hey, ich sehe, hier ist was ganz Wichtiges und das macht mir jetzt vielleicht nicht unbedingt Spaß per se, aber ich sehe da, das muss gemacht werden und ich sehe mich dazu berufen, das zu machen, während auf der anderen Seite, ich bin halt auf die eine oder andere Art dazu gezwungen, das zu machen. So, das kann man sich wirklich als Kontinuum vorstellen. Ne? Also wir reden häufig über das eine oder das andere, aber in Wirklichkeit ist das ein Kontinuum. Und das wird natürlich bedingt durch eine ganze Menge externer Faktoren. Also das können externe Faktoren sein, meinetwegen Trauma, ich habe meinen Job verloren oder das klar ist, ich kann gesundheitlich nicht mehr das als Job machen, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe da häufig als Beispiel so der Fliesenleger, der nicht mehr auf die Knie kommt. Solche Geschichten. Oder von den Knien dann nicht mehr hochkommt. Aber das können eben auch andere Geschichten sein. Können auch sein, meinetwegen, man arbeitet in seinem Job und merkt einfach, ich bin hier in einem gewissen Hamsterrad und hier laufen Prozesse ab, die waren für mich vor 5 Jahren, vor 10 Jahren war das okay, aber ich merke einfach, der Schuh passt mir nicht mehr. Also Menschen verändern sich ja auch über die Lebenszeit und entwickeln unterschiedliche Bedürfnisse.
Mhm. Ja. Gisela Winkler, ich habe es gesagt, Sie sind Mathematikerin, haben sich dann spät noch einmal entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Das haben Sie geschildert. Die Erfahrungen mit Ihrem erkrankten Mann waren der Auslöser. Mhm. Aber haben Sie unabhängig davon in Ihrem aktiven Berufsleben, in Ihrem vorigen Berufsleben häufiger mal an einen Wechsel gedacht, auch jenseits der 50, ihn vielleicht auch vollzogen?
Nein, also ich bin immer sehr, sehr gerne in meinem Beruf gewesen. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, weltweit Kontakte zu haben, einfach dadurch, dass ich bei einer mathematischen Zeitschrift tätig war. Und da gab es natürlich immer wieder neue Anstöße innerhalb meiner Tätigkeiten, aber direkt zu wechseln, das war niemals meine Absicht. Ich habe tatsächlich später, ich habe sehr ungern aufgehört, weil ich mit der Pflege meines Mannes beschäftigt war. Ich konnte nicht mehr anders. Und diese das war nötig, es war einfach zu machen. Und deswegen habe ich auch später, als ich dann diese Erfindung gemacht hatte, irgendwann die Idee gehabt, jetzt, das musst du an die Öffentlichkeit bringen.
Und durchgezogen.
Einfach, es war nötig. Und wir haben ja dann auch, also ich habe es ja gemeinsam mit meiner Schwester aufgebaut, dieses Unternehmen. Und wir wurden auch bestätigt sehr schnell. Wir hatten das erstmal der Öffentlichkeit vorgestellt auf der Erfindermesse in Nürnberg, einfach um zu sehen, ja, ist das interessant für die Öffentlichkeit? Und wir bekamen eine Goldmedaille. Und das hat uns natürlich bestätigt.
Das gibt dann Auftrieb und auch vielleicht ein bisschen Schub, dass man durchhält, die ganzen Hürden, die da auch ja immer noch mit verbunden sind, zu überwinden. 00800 446 44464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Diese Nummer hat Viola Theiss gewählt, die uns jetzt aus Würzburg zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Theiss.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Haben Sie einen beruflichen Neustart gewagt oder tragen den Gedanken?
Genau. Ich bin eigentlich ausgebildete Diplom-Geologin und habe auch viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet, mit großem Vergnügen. Dann hat sich bei mir meine Lebenssituation massiv verändert, bedingt durch Scheidung, durch Firmeninsolvenz und so weiter. Ich bin dann in die Arbeitslosigkeit gekommen und ich muss dazu sagen, ich habe als Diplom-Geologin nicht in Würzburg gearbeitet. Ich habe in Bonn und in Niedersachsen gearbeitet, war auch immer phasenweise eine Woche aus dem Haus. Diese Melange von verschiedenen Faktoren, externer und letztendlich auch in gewisser Weise interner Faktoren, hat also letztendlich auch zu mir oder bei mir zu einer wirklich existenziellen Lebenskrise geführt, die ich noch nie in meinem Leben zuvor erlebt habe. Und das verbunden mit einer großen Lebensangst, einer großen Unsicherheit. Und Bewerbungen hier im Raum Würzburg, das war also nicht von Erfolg gekrönt, sodass ich dann wirklich auch gezwungen war, zumal auch nicht klar war, wie meine Scheidung ausgehen wird. Ich war 5 Jahre im Scheidungskrieg, sage ich mal, so leger ausgedrückt, mir auch was Neues zu suchen. Und in dieser Zeit ging es mir sehr, sehr schlecht. Und ich bin dann auf die Pflege, auf die Altenpflege gekommen. Mein Vater wurde zu dieser Zeit, war pflegebedürftig. Ich habe das zu Hause mitbekommen. Und ja, habe dann auch erstmal so eine ganz kleine Mini-Ausbildung in der Altenpflege gemacht, um zu sehen, ob mir das gefällt. Und das hat mich sehr emotional angesprochen und berührt. Und ich habe mich dann entschieden, im Alter von 54 Jahren, das war in 2016, die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin, also die 3-jährige Ausbildung zu machen. Ich bin vom Arbeitsamt unterstützt worden, bin mehrfach gefragt worden, Frau Theiss, wollen Sie das wirklich? Und auch gegenüber meinen Freunden musste ich mich ein Stück weit rechtfertigen. Das war nicht ganz so einfach, aber diese 3-jährige Ausbildung hat mir eine gute Sicherheit und auch Ruhe gegeben, was zu meiner oder in meiner damaligen Lebenssituation für mich eigentlich im Nachhinein gesehen das Optimale war. Ich habe zwar auch Probleme gehabt, das Ganze zu adaptieren. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie stigmatisiert. Ich bin auch so ein bisschen angesprochen worden. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, mir steht auf der Stirn geschrieben, ich bin jetzt eine Altenpflegerin mit den in der Gesellschaft wahrgenommenen, sage ich mal, negativen, aber auch positiven Assoziationen. Mittlerweile bin ich jetzt im 3. Jahr nach meiner Ausbildung in der Pflege. Die Akzeptanz hat sich verändert, weil auch mein Aufgabengebiet sich logischerweise als fertige Altenpflegerin etwas verändert hat.
Darf ich trotzdem noch mal ganz kurz zurückspringen, nämlich auf den Aspekt, dass Sie mit 54 Jahren noch einmal Azubi wurden.
Ja.
Das ist sicherlich auch für Sie persönlich gar nicht so einfach gewesen, wieder an so einem Punkt anzuknüpfen, wie ein Berufseinsteiger wieder dazustehen. Wie war das für Sie?
Ja, das war schon ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch in der Klasse mit Schüler und Schülerinnen zusammengesessen, die hätten meine Kinder sein können. Ich muss aber sagen, das hat alles gut funktioniert. Ich bin da auch sehr flexibel aufgestellt und würde mich auch als resilient bezeichnen. Allein diese Situation, diese Gemengelage von Scheidung, 5 Jahre Dauer, wo es am Ende des Tages natürlich auch immer um das Geld geht, meine Kinder
minderjährig noch in der Schulausbildung, wo man auch sagt, ich möchte denen das ermöglichen, dass sie ein Abitur in Ruhe und in möglichst guter, mit guter Ausgangssituation machen können. Das waren alles Dinge, die an mir gezerrt und gezehrt haben, und im Nachhinein gesehen bin ich froh, dass ich das sehr gut bewältigt habe, ohne auch, sagen wir mal, medikamentöse Unterstützung oder auch Alkoholabhängigkeit, die in so einer Situation sehr, sehr schnell kommen kann. Wenn dann die Mails oder Briefe von den Anwälten einen erreichen und dann geht erstmal der Puls hoch und denkt, was ist heute wieder los? Also im Nachhinein gesehen habe ich das relativ gut gemeistert und bin froh und stolz auch darauf.
Frau Theis, ich glaube, das können Sie sein, wenn man das hört, aus einer doppelten Lebenskrise heraus, so viel Kraft zu entwickeln, nochmal diesen Neustart auch zu machen. Dank Ihnen, dass Sie uns das hier so eindrücklich geschildert haben, Viola Theis aus Würzburg. Und wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis zu den Nachrichten, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was wir noch mal ganz kurz in die Runde nehmen können und sollen. Ute Christine Klee, Sie sind Arbeits- und Organisationspsychologin. Frau Theis sagte, sie war da sehr resilient. Sie hat es geschafft, durch diese doppelte Krise auch zu gehen. Wie viel Resilienz braucht man tatsächlich, um aus solchen Lebenskrisen heraus den Neustart jenseits der 50 zu schaffen?
Kommt halt auf die Situation drauf an, ne? Und wenn das jetzt wirklich so eine es brennt an allen Ecken und Enden Situation ist, wie das jetzt bei der Frau Theis ja war, eine ganze Menge, einfach um eine Positivität, einen Optimismus aufrechtzuerhalten, dass man das schafft. Und hier kommt dann ja auch noch in Ihrem Beispiel, ne, sie hat ja eine ganze Menge Altersnormen, die wir bei uns ja nach wie vor irgendwie auch noch haben, dabei halt auch widersprochen und halt trotzdem ihr Ding dabei gemacht.
Die Altersnormen, die Altersnormen greifen wir auch nochmal auf. Das finde ich nämlich auch ein ganz starkes, einen ganz starken Punkt, wo Sie auch gerade ja betont haben, dass das bei uns so ist, hier in Deutschland. 00800 446 44 44, wenn Sie sich beteiligen mögen an dieser Sendung der Lebenszeit, in der wir über den beruflichen Neuanfang jenseits der 50 sprechen. 00800 446 44 44. Und vielleicht hören wir Sie nach den Nachrichten. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir darüber sprechen, wie der berufliche Neustart jenseits der 50 aussehen kann. Während andere kürzer treten, entscheiden sich wieder andere, noch einmal richtig durchzustarten. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder uns anzurufen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden mögen. 00800 446 44 44 lautet dann die Telefonnummer. Frau Lattmann hat uns aus Flensburg geschrieben. Sie war im Krankenhaus in der Notaufnahme tätig. Dort sind immer alle sehr gestresst. Und sie kann auch verstehen, warum die Menschen ihren Beruf aufgeben. Das ganze Personal lief da im Schnellschritt, weil es so viel Arbeit und so viel zu tun gab. Und es gab immer Mitarbeiter, die da irgendwo auf den Fluren unterwegs waren. Also gerade mit Blick auf das Krankenhauspersonal den Beruf wechseln. Da hat sie sehr viel Verständnis für geäußert in ihrer Mail. 00800 446 44 44 hat auch Peter Sommermann aus Oberfranken gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Sommermann.
Ja, schönen guten Morgen.
Und Sie haben eine Erfahrung mit einem Wechsel oder stehen kurz davor?
Nee, ich habe schon eine Erfahrung mit dem Wechsel. Ich habe ja, ich war also 32 Jahre lang Berufssoldat, bin dann mit 55 nach Erreichen der besonderen Altersgrenze dann nach Hause geschickt worden von der Bundeswehr und habe dann nochmal angefangen, weil mir das dann zu früh war, zu Hause rumzusitzen. Und dann habe ich nochmal bei einer Firma angefangen und da bin ich jetzt sehr zufrieden. Also das ist wirklich eine super Sache, super Betriebsklima, super Vorgesetzte und kann das also, bin froh, dass ich das gemacht habe.
Wie lange sind Sie jetzt schon da?
Jetzt bin ich 4 Jahre bei der Firma. Ne? Ich habe vorher was anderes gemacht, bin LKW gefahren und jetzt bin ich 4 Jahre bei der Firma und mache da den Fuhrpark, betreue ich da.
Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an die Zeit vor 4 Jahren, als Sie in den Betrieb kamen und noch niemanden kannten, wie war dieses neu sich einfinden im Alter von über 60?
Das hat super geklappt. Also ich war noch nicht ganz 60, ich war 58, jetzt bin ich 63, also 59, jetzt bin ich 63. Also das war super geklappt. Ne? Ich bin also sehr, das ist also eine super Firma. Sehr sozial eingestellt und die haben mich also alle mit offenen Armen da aufgenommen. Und es ist ein super Betriebsklima Und ich habe auch jetzt das erste Mal in meinem Berufsleben eine weibliche Vorgesetzte, die Abteilungsleiterin. Und ich muss sagen, das ist ein super Verhältnis. Also ich kann da nichts Negatives sagen.
Das heißt, Sie würden sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Wie sind Sie auf diesen Job gekommen? Wie sind Sie da hingekommen?
Ja, ich habe immer ein bisschen mich umgesucht, ne, im Internet und so. Und dann bin ich halt auf die Seite gestoßen, dass die also jemanden suchen, der den Fußball betreut in Teilzeit. Und also ich bin da nur 20 Stunden in der Woche tätig. Und da habe ich mich dann beworben. Und es ging also innerhalb von 2 Wochen, hatte ich also die Zusage, dass ich eingestellt werde. Die haben sich sofort gemeldet und dann haben wir beide noch mal ein bisschen nachgedacht. Und dann haben wir uns gefunden, dann wurde der Arbeitsvertrag unterschrieben und dann lief das.
Peter Sommermann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns das geschildert haben. Ein positives Beispiel, es hat alles gut funktioniert, Sie fühlen sich wohl. Toi, 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 dass das weiterhin so klappt, aber das spricht ja nichts dagegen, so wie Sie das schildern.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Ja, Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und danke für Ihre Erfahrungen, die Sie hier eingebracht haben. Wenn wir über den beruflichen Neustart jenseits der 50 sprechen, während andere kürzer treten, dann haben wir jetzt mehrere Beispiele gehört, die ja sehr positiv sind. Professor Ute-Christine Klehe, Sie haben als Arbeitspsychologin, Organisationspsychologin vor den Nachrichten mal den Begriff der Altersnormen in den Mund genommen. Wenn wir da vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, das, was wir hier mitbekommen haben, ist, dass es eigentlich ganz gut funktionieren kann, wenn man ja einfach den Willen hat, weiterzuarbeiten. Von Herrn Sommermann haben wir auch gehört, er wollte eigentlich noch nicht in den Ruhestand. Er wurde als Berufssoldat nach Hause geschickt, so hat er es formuliert. Aber welche Hürden kann es da möglicherweise geben, wenn man jenseits der 50 oder sogar jenseits der 60 nochmal versucht, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, einen neuen Arbeitsweg zu starten?
Ja, also ich glaube, das sind so zwei Sachen, die müssen wir differenzieren. Also geht es einfach nur um einen neuen Job oder geht es damit vielleicht auch um eine neue Ausbildung? Mhm. Ne, weil wenn wir gerade so bei Ausbildungssachen, haben wir traditionell schnell noch Modelle im Kopf, ne, dass man halt wegen, man geht so und so viele Jahre zur Schule und danach macht man halt irgendwie seine Ausbildung. Und vielleicht gibt es dann am Anfang der Karriere noch irgendwie eine Umorientierung, aber dann wäre so die Idee, dann hätte man die Richtung gefunden. Und das stimmt für wirklich eine ganze Menge von Menschen gar nicht mal mehr so. Und jetzt, wir hatten ja das Beispiel von der Pflege. Wenn man in dem Bereich dann einfach noch jahrelang tatsächlich arbeiten kann, ne, also dann nicht denkt, okay, ich mache jetzt diese Ausbildung, um danach irgendwie 30 Jahre da zu arbeiten, sondern noch 10 Jahre da zu arbeiten. Auch 10 Jahre ist einfach noch super viel wert. Aber es ist natürlich klar, man ist sozusagen kommt aus einem gestandenen Berufsleben. Ne? Meinetwegen hat einen Job gehabt, wo man bestimmte Aufgaben hatte, bestimmte Verantwortung hatte, das sich ja auch erarbeitet hat, ein gewisses Renommee gehabt hat, Fähigkeiten für gebaut oder entwickelt hat, die dann dort auch gewertschätzt und genutzt wurden, die man auch einbringen konnte. Man hatte ein soziales Netzwerk und alles. Jo, und plötzlich ist man wieder Azubi im ersten Lehrjahr. Ja, plötzlich ist man wieder sozusagen jemand ganz Kleines im System. Und damit muss man erstmal, das muss man sich bewusst sein, damit muss man klarkommen. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die, wo eine ganze Menge Leute auch erstmal am Schlucken sind, wenn sie so einen Bruch machen. Ja, weil es halt viele Sachen gibt, die man für selbstverständlich genommen hat, die dann gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Unbedingt.
Also es kann durchaus sein, dass man diesen Schritt auch ja nicht bereut, aber zumindest doch hinterfragen muss nochmal. Aber umgedreht kann man ja auch fragen, gibt es Hinweise, wenn ich mich ja ein bisschen mal in mich zurückziehe, mal in mich reinhorche, gibt es da Hinweise, die mir deutlich machen, es wird Zeit, über meine dritte Berufsphase auch nachzudenken, zu hinterfragen, was ich da bislang gemacht habe. Geht es mir eigentlich gut mit dem, was ich mache? Und ist es vielleicht besser, auch für meine Gesundheit, wenn ich jetzt doch nochmal etwas anderes probiere, würden Sie sagen?
Ja, ganz klar. Also beziehungsweise andersrum, wenn man das Gefühl hat, hey, das, was ich mache, tut mir nicht mehr gut, dann macht das auf alle Fälle Sinn, einfach mal sich kurz ein bisschen auszuklinken, ein bisschen zu reflektieren, zu sehen, was ist es eigentlich an meinem Job, so was ist mir da noch viel wert oder was erfüllt mich vielleicht an meinem Job heute auch nicht mehr, auch wenn es vielleicht früher mal ganz, ganz toll war, was fällt mir vielleicht auch schwierig. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, weshalb das schwierig ist. Also Frau Lattmann hatte gerade gesagt, so in der Notaufnahme, da ist immer Stress und alle sind am Umherrennen. Das kann man vielleicht irgendwann einfach auch nicht mehr verkraften und sagt zum Beispiel so, jo, das macht mich krank. Das will ich dann zum Beispiel oder kann ich dann zum Beispiel auch nicht. Und dann ist einfach, was man machen muss, ist wirklich ein bisschen explorieren, ein bisschen versuchen herauszufinden, was an meinem Job liebe ich, mag ich, möchte ich vielleicht gerne auch aufrechterhalten, wenn es irgendwie geht, aber was stört mich vielleicht auch, was wünsche ich mir, was ich jetzt vielleicht gerade nicht habe, aber halt auch überlegen, ganz realistisch, was kann ich eigentlich, was für Fertigkeiten, Fähigkeiten habe ich vielleicht, auch wenn die vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen. Ne? Also wenn jetzt die Frau Winkler von Haus aus Mathematikerin ist, da hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie sich, also Mathematik und Wäsche klingt für mich erstmal nach zwei total unterschiedlichen Bereichen, aber sie hat halt aus einem anderen Lebensbereich mitbekommen, wie ist es, sich um jemanden zu kümmern in diesem Bereich. Also sie hat eine Erfahrung, die sie reinbringen konnte, hatte Wissen, die sie reinbringen konnte, die halt zwar nicht aus ihrem speziellen Arbeitshintergrund kam, aber halt aus einer bestimmten Lebenserfahrung. Und so sollte man halt auch wirklich ganz breit randenken mit, was kann ich denn eigentlich mitbringen, worauf kann ich bauen, worauf möchte ich vielleicht auch gerne bauen, um dann halt zu explorieren, wie könnte es weitergehen. Und das kann auch gut sein, dass man nachher sagt, ich mache weiter mit dem, was ich da gemacht habe. Oder also ich ändere meinetwegen nicht unbedingt ganz meinen Job, aber ich verhandle mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten, dass ich bestimmte Aufgabenbereiche ändere oder dass ich meine Arbeitszeiten ändere. Mhm. Also es muss nicht immer der totale ganze Wechsel sein.
Aber das in sich reinhorchen und immer mal wieder sich die Zeit auch nehmen, wie geht es mir eigentlich, diese Bilanz zu ziehen, die innerliche, genau. Die ist schon wichtig. Genau. Und Sie haben Gisela Winkler gerade angesprochen. Frau Winkler, Ute-Christine Klee sagte, hat ihr Beispiel nochmal aufgegriffen. Während andere kürzer treten, darüber sprechen wir heute, der berufliche Neustart jenseits der 50. Mit Blick auf das Kürzertreten, so einen Weg noch einmal zu gehen und mit über 70 zu gründen, wie Sie es gemacht haben, kam Ihnen da auch mal der Gedanke, ach, hätte ich nur mal kürzer getreten?
Also ich glaube, das habe ich nie gedacht. Ich hatte das Gefühl damals, ich habe überhaupt nicht über mein Alter nachgedacht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, alt zu sein oder so. Ja, heute heißt es mit 70 alt, das wusste ich gar nicht, dass ich alt wäre. Ich habe überhaupt nie mitgekriegt. Ich muss allerdings sagen, es ist eine ganz starke Einschränkung. Gibt es mit dieser Grenze 70. Es gibt keine Möglichkeit, also die Banken geben einem in diesem Fall keine Kredite.
Da sind wir bei den Hürden, die wir vielleicht
also
auch.
Das hat mich also wirklich sehr, das war wirklich schwer. Wir mussten praktisch aus dem privaten Vermögen oder aus der privaten Kasse sozusagen unsere Gründung finanzieren.
Wir sprechen gleich auch noch mal genau darüber, denn es gibt sicherlich auch noch andere Hürden und auch Grenzen, womöglich, wenn man an einen beruflichen Neustart denkt. In der Leitung aber wartet schon Heike Hachmeister, eine Hörerin, die uns aus Leipzig angerufen hat. Schönen guten Morgen, Frau Hachmeister.
Guten Morgen in die Runde. Vielen Dank, dass ich mich melden darf.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie uns angerufen haben.
Ich möchte dem, was meine Vorrednerin eben gesagt hat, noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Ich bin 57, meine Partnerin ist 58 und wir haben uns letztes Jahr selbstständig gemacht mit der Interior Designers Academy hier in Leipzig. Und zwar ist meine Partnerin schon seit 10, 15 Jahren als Raumgestalterin selbstständig. Und ich war im medizinischen Umfeld und wurde immer unzufriedener. Und jetzt kommt dieser neue Aspekt, dass es Menschen gibt, die ganz gerne Räume umgestalten und sich mit Interieurdesign beschäftigen, aber nicht daran glauben, dass sie damit Geld verdienen können. Und wir haben jetzt, unsere Zielgruppe ist ganz klar Ü50. Sie ist ganz klar weiblich. Das muss ich tatsächlich einschränkend sagen, weil es sind doch mehr Frauen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und unsere Idee ist es, diesen Damen Mut zu machen, sie zu unterstützen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, um damit Geld zu verdienen, um damit erfolgreich selbstständig tätig zu sein. Und wir sind selber überrascht, wie toll das funktioniert, mit wie viel Erfolg, mit wie viel Elan unsere Teilnehmerinnen ihren Job anpacken. Das ist wirklich großartig. Und dazu möchten wir auffordern, wenn irgendwas in dir schlummert, eine Leidenschaft, die du ausleben möchtest, mach es auch mit Ü50 und Ü60 und wie man an Frau Winklers tollem Beispiel sieht, auch mit Ü70. Dazu herzlichen Glückwunsch.
Und wenn Sie, und wenn Sie sagen, es geht auch darum, Mut zu machen, erleben Sie, dass da vielleicht Denkblockaden auch sind, ja, aufgrund des Alters auch?
Ja. Wer mich anruft, 50, 55 oder älter ist und bis dahin nicht seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, der hat ganz klar Blockaden. Der hat die Angst, komme ich überhaupt an genug Kunden? Und die viel größere Angst, was ist meine Leistung wert? Das, was ich doch eigentlich hier so selbstverständlich nebenbei mache, für die Freunde, für die Familie, wofür ich viel Lob bekomme, warum sollte ich denn dafür auf einmal Geld kriegen? Das ist in den Köpfen so verankert, also dieses, was ist meine Leistung wert? Und da dürfen tatsächlich alte Glaubenssätze ausgepackt werden und an denen darf so ein bisschen geschraubt werden.
Und wir haben den Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens, Gründer 50 Plus, ja mit in der Sendung, Ralf Sange. Ich habe schon eingangs zu dieser halben Stunde Sie öfter mal bestätigen hören, akustisch, was Frau Ute-Christine Klee auch gesagt hat, über alle möglichen Dinge, die man beachten sollte, die aber auch eine Chance bieten. Wenn Sie das so hören, was wir gerade hier so alles besprochen haben, klingt es so, als könnten Sie das auch bestätigen aus Ihren Erfahrungen heraus?
Ja, natürlich. Also das ist wirklich das Spiegelbild der Realität, was Frau Hachmeister auch schildert, zum Beispiel eben das große Problem, eben den auch monetären Wert der eigenen Leistungen zu benennen und dazu auch zu stehen und zu sagen, also ich habe dieses und jenes Tageshonorar oder ich verlange dies oder jene Entgelt für meine Leistung. Das ist für viele wirklich ein Problem, weil man vor allen Dingen, weil man eben aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit kommt, das ja auch gar nicht gewohnt ist. Ne? Man hat vielleicht mal Gehaltsverhandlungen oder arbeitet vielleicht im Vertrieb, aber ansonsten hat man mit solchen Aspekten natürlich wenig zu tun. Da gibt es also wenig Erfahrung. Das ist ein Bereich, wo man sich Unterstützung holen sollte. Ich finde auch ganz wichtig zu sehen, wir haben das in den Beispielen immer wieder gehört, es ist eine Riesenhilfe, wenn man da sich nicht alleine auf den Weg macht, sondern wenn man das mit einer Partnerin, Partner, mit einem Team gemeinsam solche Projekte umsetzen kann. Das ist wesentlich. Auch gerade 50 plus, dann entsprechend die richtigen Schritte zu gehen, sich auszutauschen, auch immer wieder das Feedback einzuholen und sich auch ein bisschen so anzuschauen, wie andere sozusagen in dieser Lebensphase agieren und wie die stehen zu ihrem Leben und zu ihrer Zukunft. Man muss ja sehen, wenn ich heute 50 plus bin, dann habe ich eigentlich noch die dritte Lebensphase vor mir. Das heißt, es sind noch 20, 25 produktive Jahre, ja, wo ich eigentlich familiär und so weiter weniger Lasten habe, bis ich dann irgendwann mal in die Phase der Hochaltrigkeit eintrete. Das hat sich entscheidend verändert gegenüber unserer Elterngeneration.
Also man kann auch sagen, natürlich immer abhängig davon, wie mein gesundheitlicher Zustand ist, aber ich bündel meine Kräfte und sortiere sie noch einmal um in der Gewichtung, weil die Familie ist vielleicht nicht mehr ein ganz so großes Thema, die Kinder sind aus dem Haus. Man bündelt die Kräfte noch mal, um sie woanders hin zu kanalisieren.
Ja, also kompetenzorientiert, dazu gehört natürlich auch erstmal zu schauen, wo liegen denn überhaupt meine Kompetenzen, wo liegen denn überhaupt die Ressourcen, die ich einsetzen kann. Und das ist aber auch eine Geschichte, das dauert. Also da muss man sich Zeit für geben.
Wie viel, deswegen, was würden Sie sagen?
Man kann da eigentlich nie früh genug anfangen. Also wir haben zum Beispiel Gründer, die schon mit Anfang, Mitte 40 überlegt haben und dann auch im Nebenerwerb zum Beispiel, ist ja auch eine tolle Alternative, im Nebenerwerb erstmal zu gründen, in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, oft stimmen die zu. Gerade wenn es halt ein Thema ist, was nicht so stark kommerziell orientiert ist, sondern eher einen sozialen Impetus hat als Gründungsthema, da sind die Arbeitgeber oftmals einverstanden. Und so kann ich schon frühzeitig sozusagen da Projekte vorbereiten und zu gegebener Zeit dann eben auch bequem in Vollerwerb umsteigen.
Heike Hachmeister, unsere Hörerin aus Leipzig, die ist noch in der Leitung. Sie haben es geschildert, wie Sie gestartet sind und sich selbstständig gemacht haben. Von nicht selbstständiger Tätigkeit zu selbstständiger Tätigkeit, Ralf Sanger hat es gerade schon angesprochen, das ist ja auch ein Schritt, auf den Sie sich wie gut vorbereiten konnten.
Ja, in der Tat, das ist ein Schritt. Ich war 35 Jahre lang in festen Anstellungsverhältnissen und ich habe allerdings in den letzten Jahren schon in dem medizinischen Umfeld eine Menge an Weiterbildungen und an Ausbildungen nebenbei absolviert, die meiner Leidenschaft wiederum entsprachen und wo ich da mich schon in den letzten Jahren gut vorbereiten konnte. Und es ist dann so, dass wir mit unserem Geschäftsmodell jetzt kein ganz großes finanzielles Risiko gefahren sind. Das heißt, wir brauchten keine Maschinen anzuschaffen oder einen Fuhrpark oder erstmal zig Mitarbeiter anstellen und große Mieten zu zahlen. Also bei uns ist das finanzielle Risiko wirklich überschaubar gewesen. Und das hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, diesen Schritt zu gehen. Und eben das Wissen daran, dass es eine gute Idee ist. Wir haben schon ein Jahr vorher begonnen, online sichtbar zu werden. Und wir haben schon gemerkt, es gibt diese Frauen, die einfach Lust dazu haben, sich zu verändern. Und dank Corona, was ich jetzt natürlich also in Anführungsstrichen setze, sind die Deutschen zunehmend mehr interessiert daran, sich ihr Zuhause schöner zu machen. Das heißt, die Nachfrage wächst von Monat zu Monat. Meine Partnerin ist für die nächsten 2 Jahre ausgebucht. Das heißt, wir wissen auch, dass diese Frauen anschließend ihre Kunden haben werden.
Heike Hachmeister, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie das geschildert haben, was Sie in den zurückliegenden Jahren erlebt haben und auf die Beine stellen konnten. Von nicht selbstständiger Tätigkeit zu selbstständiger Arbeit, da haben Sie ja auch nochmal gerade erwähnt. Danke Ihnen erstmal und das nochmal in die Runde, dass Sie nicht so viel investieren musste. Gisela Winkler, Sie haben ein Wäscheunternehmen gegründet. Ich weiß nicht, wie viel Sie da investieren mussten, aber sicherlich war das nochmal eine andere Situation. Sie mussten schon kalkulieren, ob das alles so funktioniert, richtig?
Ja, selbstverständlich. Natürlich habe ich erstmal recherchiert. Entschuldigung.
Alles gut.
Recherchiert, wie viele Menschen überhaupt davon profitieren werden von dieser Erfindung, von dieser Wäsche, die so einfach anzuziehen ist, auch ohne die Arme zu beugen und ohne die Beine zu beugen. Und ich kam auf eine erstaunlich große Zahl. Die Leute, die dauernd behindert sind oder die vielleicht zu einer OP gehen und dann kurzzeitig sich nicht gut anziehen können, das ist doch eine relativ große Zahl. Und deswegen habe ich schon gedacht, das müsste relativ schnell gehen. Was ich nicht bedacht habe, ist, das Wissen darum, um diese Wäsche, ist einfach nicht vorhanden. Keiner sucht sie. Das heißt, wir müssen erstmal öffentlich bekannt werden, damit dann auch richtig gesucht wird. Ich persönlich habe selber gesucht, bevor ich das überhaupt erfunden habe, weil ich meinte, es muss es doch geben. Tatsächlich gab es nicht und es gab es so wenig, dass wir dafür ein Patent bekommen haben, nicht? Also das hat mich schon erstaunt. Tatsächlich.
Und Sie haben es auch schon erwähnt, es war gar nicht so einfach, dann auch an Geld heranzukommen, jenseits der 70 einen Kredit zu bekommen,
genau.
Gleichzeitig Aufmerksamkeit zu finden, eben damit die Kunden wissen, wo sie zu finden sind. Mhm. Was würden Sie sagen, welche Hürden gab es da noch, die Sie wirklich mit Kraft überwinden mussten?
Also was ich gerne mache, ist ja immer was Neues kennenlernen und überhaupt lernen. Und tatsächlich musste ich da ganz viel lernen über eben Führung, Geschäftsführung, über Buchhaltung, über also diese ganzen Basics, die nötig sind, die waren mir ja in meinem wissenschaftlichen Leben sozusagen gar nicht bekannt gewesen. Das musste ich alles erstmal mir aneignen. Dazu natürlich die rechtlichen Dinge. Was ist das mit dem Internet? Was musst du da beachten? Was ist mit einer AGB? Wie sind die Vorschriften bei der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung?
Müssen Sie viele Abkürzungen kennenlernen, sicherlich auch.
Ja, nicht nur das, ja, auch noch den Inhalt dieser Abkürzung muss sie natürlich auch irgendwo lernen. So, also diese Dinge, die habe ich alle erstmal mir aneignen müssen. Und natürlich dann das andere ist den anderen Teil, den technisch textilen Bereich, den hat meine Schwester mit abgedeckt, die ist Schneidermeisterin und konnte also das auch alles entwickeln in dem Sinne, sodass wir das dann relativ bald zur Marktreife führen konnten. Aber es war Zeit und Kraft, die dafür nötig war, ja.
Und man hört auch an Ihrem Beispiel, Sie haben geguckt, wo sind die Kompetenzen, haben die auch untereinander Sie und Ihre Schwester verteilt, haben die aber auch genutzt, damit Sie Ihr Projekt vorantreiben konnten. Dennoch spürt man, dieser Weg in die Selbstständigkeit, der war kein Spaziergang, Ralf Sange, als Beratungsunternehmer. Würden Sie sagen, die Menschen, die zu Ihnen kommen, die sind sich bewusst, was da auch auf Sie zukommt?
Naja, meistens ist eher auch Vorbehalt und Angst im Spiel, muss man wirklich sagen. Ne? Also es ist tatsächlich so, es wurde ja vorhin auch schon angesprochen, es herrscht ja die Meinung vor, dass man mit 50 plus sich eigentlich eher zur Ruhe setzen sollte, anstatt ein Unternehmen zu gründen. Und das ist bei vielen Babyboomern unserer Generation ja wirklich tief verankert, ne? Diese Haltung und diese Verunsicherung.
Die Massenarbeitslosigkeit in den 80ern, die steckt denen dann einfach noch in den Knochen.
Das ist einfach so eine Angst, dass man da auch was falsch macht oder dass man da jetzt komische Ideen hat, die irgendwie, ja, gibt's denn das, muss man das denn und willst du unser Häuschen riskieren? Deswegen ist zum Beispiel bei uns ganz, ganz entscheidend zu sagen, also risikoarme Gründung, also risikofrei gibt's nicht. Ne? Das ganze Leben ist irgendwo ja auch ein Risiko am Ende, aber auch risikoarm, das kann man durchaus machen. Und dazu gehört, dass man den finanziellen Bedarf gering hält. Und das ist halt einfach eine Frage auch des Geschäftsmodells, der Organisation. Da kann man viel bewegen, hat man natürlich als Gründer so keine Ahnung von. Deswegen ist es ja auch empfehlenswert, sich Experten an die Seite zu holen, die diese Erfahrung halt haben, auch über Netzwerkkontakte verfügen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Social Impact Investoren. Das sind also Leute, die Geld zur Verfügung stellen, aber nicht aus finanziellen Erwägungen, um eine Rendite zu erwirtschaften, sondern um die soziale Wirkung von Projekten zu steigern. Und das ist ein ganz neues Feld, da hat man aber normal jetzt keinen Zugang zu als Gründer. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, hier sich die Zugänge zu verschaffen und solche Möglichkeiten zu nutzen.
Also je größer das Risiko, desto wichtiger ist es, sich Expertise dazu zu holen.
Unbedingt, das empfehle ich auf jeden Fall, weil Sie werden von Bankenseite oder von den Kammern da wenig Unterstützung kriegen. Das ist halt einfach eine ganz neue Welt, die sich da auftut jetzt für viele von uns, die wir nutzen können, aber wo man sich natürlich auch erstmal orientieren muss. Ne? Und das ist wichtig, dass man die richtige Orientierung findet.
Über den beruflichen Neustart jenseits der 50 sprechen wir hier heute in der Lebenszeit. Sie können uns noch anrufen 00800 4464 4464 und wir melden uns dann gleich wieder.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
In der wir noch 25 Minuten Zeit haben, um über die Frage zu sprechen, wie ist es eigentlich, wenn man jenseits der 50 noch einmal beruflich neu startet oder neu starten will. Und vor den Nachrichten haben wir auch über Hürden gesprochen. Gisela Winkler hat uns da einiges geschildert, was sie erleben musste, als sie mit über 70 Jahren mit ihrer Schwester zusammen das Berliner Unternehmen Saberwäsche gegründet hat. Frau Winkler, das würde ich gerne nämlich nochmal aufgreifen. Können Sie dennoch Menschen raten, so wie Sie, mit allen Hürden und Kraftaufwendungen einen solchen Weg auch im späteren Lebenslauf zu gehen oder lieber der Rat kürzer treten, Nachfolgeregeln, Privatleben mehr genießen?
Also das eine Stichwort Nachfolgeregeln, bevor ich überhaupt angefangen habe, ist natürlich ein bisschen absurd. Ja, also ich denke, also ich persönlich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, das muss gemacht werden und das ist eine wichtige Sache. Und wenn jemand genau so brennt, würde ich sagen, versuchen. Auf jeden Fall. Natürlich mit klarem Blick, dass es da Hürden geben wird. Und aber eben auch mit der, wenn man dann meint, ja, diese Energie habe ich, das werde ich schaffen. Ja, dann warum nicht?
Und Ralf Sange hat ja auch schon gesagt, man muss sich dann entsprechend eben auch vorbereiten und Rat suchen und eben nicht zu schnell auch diese Schritte dann machen, sondern eher ein bisschen Vorrecherchen üben. Ute Christine Klee, Sie sind Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Der Neustart kann anstrengend sein. Etwas, was, würden Sie sagen, auch schnell mal unterschätzt werden kann und dann vielleicht eine Rolle rückwärts wieder nötig macht?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, und da würde ich dem Herrn Sanger zustimmen, dass wir uns häufig eher darüber Gedanken machen, was alles nicht geht. Ne? Also dass so diese Einstellung, das geht und ich kann das und ich traue mir das zu, dass wir uns da teilweise, ich will sagen, unser Licht unter den Scheffel stellen, aber man sich halt, also ganz platt, Leute werden, oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass Menschen proaktiv werden, wenn sie riesengroße Risiken sehen und wenn sie auf der Gegenseite das Gefühl haben, ich kann die Situation nicht kontrollieren oder ich kann die Sachen nicht, die ich dafür brauche, um das, um jetzt mal wegen meiner Selbstständigkeit aus dem Boden zu stampfen. Ne? Da wird man dann einfach ein bisschen vorsichtiger. Und letztendlich ist dann halt die Frage, ja, aber wie kann ich das oder wie kann ich die Risiken vielleicht halt auch reduzieren, ne? Auf das dann vielleicht bei der Selbstständigkeit, wenn die denn vor die Wand gefahren wird. Und das passiert allgemein ja mit den meisten, ehrlich gesagt, traurigerweise, wie auch immer, mit den meisten Selbstständigkeiten, ne? Nach einer gewissen Zeit, und das ist jetzt altersunabhängig, dass das nicht gleich für mich den Totalbankrott bedeutet.
Ralf Sange, ich höre Sie im Hintergrund.
Ja, genau. Da kann ich ja gar nicht anders als ein Geräusch machen. Genau. Na ja, gut, also das mit der Scheiternsquote, das müsste man nochmal genauer angucken. Also man sieht eher, dass die Gründungen älterer, also zu weit über 90%, nicht scheitern aus den üblichen Gründen, also Insolvenz und Markteinbruch und so weiter. Zwei Punkte möchte ich aufgreifen. Einmal der Aspekt Nachfolge. Wirklich stimmt, sollte jeder Unternehmer, egal wie alt er ist, jeder Gründer sollte sich bei Zeiten überlegen, wie kann ich meine Nachfolge regeln. Nicht unbedingt schon sagen, das ist die Person, die mir nachfolgt, sondern wie kann ich die Organisation, wie kann ich das Unternehmen so aufstellen, dass ich im Grunde verzichtbar bin. Mhm. Ja, also das ist ein ganz, ganz, und das ist ja auch, was einem nachts auch wirklich tröstet, da kann man besser schlafen, wenn man so aufgestellt ist. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und bei unseren Workshops, wir machen ja Workshops zu dem Thema Gründer 50 plus und Sozialunternehmen, da sage ich dann auch immer anfangs zu den Teilnehmern, für uns ist es auch ein echter Erfolg, wenn jeder von Ihnen erkennt, dass sie, oder einer oder dies eben erkennen, dass die Gründung nicht das Richtige für mich ist. Ja, und das jetzt erkennen, bevor ich mich verrannt habe in irgendwelche Aktivitäten oder womöglich auch finanzielles Engagement. Mhm. Und dann kann man aber auch reinen Herzens sozusagen mit dem Wunsch abschließen und sagen, so, ich habe gesehen, es gibt für mich persönlich Gründe, die das nicht rechtfertigen, mich selbstständig zu machen. Ich suche mir ein anderes Tätigkeitsfeld, das kommt ja dabei raus. Ich habe meine Perspektiven gefunden und dann gehe ich da diesen Weg.
Und habe es wenigstens mal gecheckt, ob es mein Traum werden kann oder eben auch nicht.
Genau, und habe nicht immer noch den Gedanken, ach, eigentlich hättest du mal und könntest du noch. Das quält einen ja auch, ne? So die vertanen Chancen im Leben. Gerade dann in der dritten Lebensphase, wo man sagt, hättest du es doch oder will. Ne? Und so, und das ist auch, finde ich, wichtig, sich dem zu stellen. Da kann man ja zum Beispiel auch ohne weiteres in Unternehmen anfragen, ob man da mal eine Zeit lang mitarbeiten kann, zum Beispiel ehrenamtlich, ne? Oder pro bono sich engagieren. Und dann kriege ich ja mit, wäre das was für mich? Tut mir das gut? Bin ich auch in die Rolle des Chefs, der Chefin reingeboren? Passt das zu mir? Ne? Genau, also das wäre so meine Empfehlung.
Speziell eben auch, wenn es um das Gründen geht. Andere, die sagen, sie wechseln einfach innerhalb ihres Jobs einfach nur den Betrieb, nur in Anführungszeichen. Das mag für den einen oder anderen ja auch ein großer Schritt sein, jenseits der 50. Maria Grenitz hat uns aus Berlin angerufen und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Grenitz.
Ja, guten Tag.
Sie haben Erfahrungen gemacht mit dem Jobwechsel, nämlich welche?
Ja, ich war gelernte Krankenschwester. Und nach 15 Jahren Kindertätigkeit, also auch auf dem Land, durch den Beruf meines Mannes, bin ich da raus und habe dann 14 Jahre in der Betriebsabrechnung, also als Nichtgelernte, dort eingearbeitet. Und dann das größte Ereignis für mich war ja, als dann die Wende kam und die Betriebe dann abgebaut haben, also die Büros. Und mein Sohn, der war inzwischen nach dem Westen übergesiedelt und der hat mir gerade versucht, auch noch was anderes zu machen, als immer nur hier am Schreibtisch zu sitzen. Und da habe ich noch eine Umschulung gemacht über das Arbeitsamt für Sozialarbeiterin. Aber da bin ich in dem ersten Job gescheitert, weil ich da zu mutig und zu kühn vorgegangen war gegen die bestehenden Zustände. Und dann habe ich was Neues gesucht und zwar im westlichen Teil Deutschlands. Und habe, also ich hatte auch noch eine Selbsthilfegruppe und da habe ich einen Tipp bekommen, gab es so ein Heft von dem Norbert Blüm, Wiedereinstieg in den Beruf, ich bin dabei.
Arbeitsminister. Mhm.
Ja, da war damals Arbeitsminister und da waren Adressen drin und da habe ich in Frankfurt am Main angerufen, auch ausgewählt, weil in der Nähe eine Schwester wohnte auf dem Dorf Gießen. Da dachte ich, Frankfurt bestimmt ganz schön. Und ja.
Was ist es dann geworden? Was war das für eine Stelle?
Und ja, das war im Krankenhaus auf einer inneren Station, wurde noch eine Stelle eingerichtet als Stationsassistentin. Da war früher eine Frau, die hat zwei Stationen betreut, eine Woche oben, eine Woche unten. Und da haben sie gesagt, es wäre doch schön, wenn jede Station ihre eigene Kraft hätte. Das ist eine Arbeit, die entlastet das Pflegepersonal und man macht die ganzen administrativen Arbeiten.
War eine ideale Kombination aus dem, was Sie ja gelernt haben als Krankenschwester und dann die Betriebsabrechnung. Insofern waren Sie genau die richtige Person an der Stelle.
Ja, ein bisschen Schreibtisch und so und organisieren und Ideen haben. Also man wurde früher im VEB, da musste man ja immer Verbesserungsvorschläge bringen. Das wurde dann prämiert und das habe ich dann dort auch gemacht, auch einiges, einige Neuerungen angeschafft. Am Schreibtisch zum Teil und dann aber auch Labor, weil ich auch Medizin studiert hatte, 5 Semester, da kannte ich ein bisschen mit der Chemie, die ganzen Laborsachen vorbereitet für die Blutentnahmen und so und dann Termine gemacht für die Patienten, wenn sie zu Untersuchungen mussten und ich hatte Bewegung und keine körperlich schwere Arbeit, ja, das habe ich ja der Oberen gleich gesagt, dass ich keine schweren Sachen schleppen kann und so und ja, die Schwestern haben mich geachtet und ich war dann so praktisch der Mittelpunkt und der Vermittler von allem. Und auch die Stationsschwester hat mir sehr viel Freiheiten gelassen. Also es war wunderbar, bis ich dann leider ein Vierteljahr vor meinem 65. Geburtstag den Bescheid bekam, ihr Arbeitsverhältnis wird beendet.
Maria
Krenes, 65 im öffentlichen Dienst.
Ja, haben Sie denn dann nach einem so umfangreichen Lebenslauf beruflichen nochmal drüber nachgedacht, jenseits der 60, also mit fast 65, nochmal was Neues anzufangen?
Ja, ich habe ja bis zu meinem 65. Geburtstag gearbeitet. Mhm. Dann bin ich raus und hatte ja auch, weil ich 15 Jahre nicht gearbeitet habe, keine Rente oder 17 Jahre nicht eingezahlt für die Rente, habe ich allerdings dann doch mich an der Uni eingeschrieben. Für 620 Euro musste man, glaube ich, zahlen, Monat, also Semesterbeiter. Und das konnte ich aber packen und habe noch Kunstgeschichte studiert.
Und Frau Krenitz, ich bin mir ganz sicher, wenn ich Ihnen noch eine Frage stelle, was Sie dann damit gemacht haben, werden Sie noch eine Antwort geben und noch eine. Man merkt, dass Sie einfach auch immer dran geblieben sind, sich immer wieder was gesucht haben, was zu Ihnen passt. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie das hier bei uns geschildert haben. Wir haben nämlich noch weitere Hörer, die uns auch noch mal ihre Sicht auf die Dinge schildern mögen. Aber danke Ihnen bis hierhin sehr herzlich und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Thomas Tielsch hat uns geschrieben und das möchte ich gerne zitieren, weil es nicht immer nur positive Erfahrungen gibt, wenn der Berufswunsch, der Wechselwunsch aufkommt. Er hat eine Erfahrung gemacht, die eher negativ ist. Er ist 20 Jahre lang selbstständiger IT-Dienstleister gewesen und wollte vor 3 Jahren dann mit 50 als Quereinsteiger seinen Traumberuf Erzieher ausüben. Und dann kam das große Problem, und das dürfte bei vielen Umsteigern so sein, das liebe Geld nämlich, denn er konnte seinen Traum finanziell gar nicht ermöglichen, hat mit der Kita-Leitung dann auf Ehrenamt sich verständigt. Und ich denke mal, das ist was man auch nochmal in die Runde geben kann. Es ist ja nicht immer so einfach, wenn man den Wunsch hat zu wechseln, den auch zu realisieren. Auch Weiterbildungen kosten Geld. Ralf Sange, nun beraten Sie hauptsächlich, wenn es um Gründung geht, aber was können Sie dazu sagen, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich umsteigen? Vielleicht, Sie haben es ja auch angesprochen, kann man das ja parallel schon zu seinem aktiven Berufsleben auch machen. Ist das so einfach oder würden Sie sagen, naja, der Weiterbildungsmarkt in Deutschland, der ist noch ein schwieriger, der ist gar nicht so einfach zu begehen, weil wir eben auch Kosten dann haben, die anfallen?
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also das ist sicherlich nicht einfach. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich ja auch schon seit vielen Jahren also in der Transferberatung tätig bin, also für Menschen, die in Transfergesellschaften sind, weil durch Massenentlassung sie ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Transfergesellschaften muss man vielleicht tatsächlich auch nochmal sagen, das sind Gesellschaften, die extra dafür da sind, dass sie Menschen auffangen und von dort aus sollen sie weitervermittelt werden, wenn ein großer Betrieb zum Beispiel eine breite Kündigungswelle ausspricht.
Dort ist es eben so, dass ja quasi die Mitarbeiter in der Transfergesellschaft schon auch ein bisschen eine privilegierte Position haben, weil sie eben Coaches an der Seite haben, weil sie eben Qualifizierungsbudget haben. Das hat ja der, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Arbeitnehmer eben gar nicht. Der hat ja auch selten Rücklagen dafür. Es gibt verschiedene Landesprogramme, die Weiterbildung fördern, auch gerade für Menschen über 50. Das gibt es, da muss man aber schon ganz gut recherchieren können. Der Punkt ist halt einfach, das ist leider, muss man wirklich sagen, in unserem Land hier keine zentralen Anlaufstellen oder Institutionen gibt, die sich da eben explizit um diese Lebenslagen kümmern, da die Menschen beraten. Das gibt es eben nicht. Das muss man sich irgendwie suchen und Glück haben, dass man an die richtigen Gesprächspartner bekommt. Einen weiteren Aspekt, wenn ich den kurz ansprechen darf, weil das eben auch schon angeklungen ist, ist natürlich auch immer diese drohende Altersverarmung. Da muss man auch ehrlich sein. Wir werden davon ausgehen müssen, dass wir viele von uns mit dem normalen Renteneintritt finanziell eigentlich nicht so gestellt sind, dass wir uns dann bequem zur Ruhe setzen können. Sondern es wird so sein, dass viele dazu verdienen müssen. Und das zeichnet sich ja heute schon ab. Und auch das wäre ein Argument zu überlegen, kann da nicht eine Nebenerwerbstätigkeit in der Selbstständigkeit eine Alternative sein? Weil wir haben ja gehört, wie schwierig das ist, als Angestellter dann die richtige Position zu finden. Noch dazu, wenn man dann schon deutlich über 60 ist.
Und Sie haben ein Stichwort genannt, nämlich wenn man als Angestellter versucht, die richtige Position zu finden. Peter Meyer ist in der Leitung, der uns aus Braunschweig angerufen hat. Und die Regie hat mir gesagt, Herr Meyer, Sie sind kurz davor, den Job zu wechseln, den Betrieb zu wechseln. Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich überhaupt gut? Ich höre Sie nämlich ganz schlecht.
Nein, wir hören Sie wunderbar. Ich hoffe, Sie können meine Frage auch gut verstehen, nämlich die, was steht an? Was haben Sie vor?
Also ich bin 54 Jahre geworden gerade und bei mir steht gerade ein Jobwechsel an. Ich bin gerade im Resturlaub und ich habe mich damit sehr schwer getan mit der Entscheidung. Aber dazu muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Ich bin Bauleiter, also Ingenieur im Gartenlandschaftsbau. Das heißt, ich lasse bauen, also Projekte mittlerer und größerer Größenordnung. Ich habe so 15, 16 Leute, das sind immer so 3-4 Kolonnen und dann auch die Baustellen dazu. Und mein Job besteht darin, praktisch das passende Material, Personal, Maschinen, Geräte so zur Baustelle zu kriegen und dass die Baustelle funktioniert und dass es läuft und Problemlöser, also so Manager. Das kann ein sehr stressiger Job sein oder auch nicht. Und in meiner vorigen Firma, wo ich dann hingeworfen habe, war es seit Jahren, dass sie so in dem Hamsterrad drin sind und so einen Dauerstress haben. Und es gibt, meine Erfahrung, es gibt positiven Stress und negativen Stress. Und das war halt dann nur noch negativer Stress. Und wenn sie dann noch einen hohen Anspruch haben, erziehungsbedingt, wo ich schon von 150% abliefern will, schon auf 98 runter bin, weil es einfach sonst nicht so gesund, nicht gesund ist, hatte mich dann, wie es das Schicksal so will, eine Firma angerufen, ob ich nicht Interesse hätte zu wechseln. Und das war eigentlich will ich nicht. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Monate später dann doch angerufen, weil ich das so in mich gegangen bin und gesagt habe, das war jetzt ein Wink des Schicksals und das machst du jetzt nochmal. Es kann nur besser werden, weil so in der ehemaligen Firma, so konnte es nicht weitergehen. Wenn Sie dann sehen, dass die Baustelle für Baustelle keine, nur rote Zahlen schreibt und dass es nicht Ihr Anspruch ist und Sie sind total frustriert und unzufrieden, habe ich gesagt, das mache ich jetzt nochmal. Und ich habe auch die Idee, weil mit 54 denkt man ja doch mal so öfter übers Leben nach und man ist gelassen an allem, dass man vielleicht doch was ganz anderes macht. Und ich bin, ich sag mal so, gebürtiger Motorradfahrer. Ich liebe das. Und dann würde ich sogar, hätte ich eine Idee, wenn das dann alles blöde ist, dass man einen Enduro-Park aufmacht, wo dann Enduro-Fahrer Motorrad fahren können. Weil das gibt es in Deutschland viel zu wenig. Suche ich auch immer selber, wo ich mit meinem Geländemotorrad durchs Gelände schroten kann. Legal. Oder ich mache was mit Holz oder keine Ahnung.
Also Peter Meyer, aber erstmal steht der Wechsel in den neuen Betrieb an und drücken wir erstmal die Daumen, dass das gut klappt. Mit welchem Gefühl gehen Sie in den neuen Job?
Eigentlich gut. Ich war jetzt die Woche nochmal da und durch Zufall, und deswegen haben wir nämlich auch nochmal eingeladen, steht da jetzt ein Inhaberwechsel an. Das heißt, der Seniorchef übergibt an den Juniorchef und der Juniorchef ist halt ein Bauleiter, der vor Ort in dem Unternehmen schon ist, was auch sehr gut ist. Also ist das geregelt, weil ich werde ja auch nicht mehr lange arbeiten. Und der Seniorchef, der war Mitte 60, da hatte ich mich schon gefragt, wie macht er das denn, wenn der in Rente geht? Wer hat es denn dann?
Also da ist die Nachfolge auf jeden Fall geregelt.
Genau. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich bin eigentlich ein Glückspilz, weil bei meiner ersten Bauleiterstelle war es so scheiße, dass ich mit dem Anspruch, den ich damals noch hatte, mit 150% abzuliefern, bin ich ausgeflippt und war lange weggesperrt und brauchte eine Zeit, um wieder auf den Sand zu kommen. Mhm. Und es gab Ärzte, die meiner Ex-Frau gesagt haben, Herr Meier, das wird nichts mehr. Frau Meier, das wird nichts mehr, den können Sie abschreiben. Da können Sie froh sein, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und es hat sich leider dahingestellt, dass es dann doch besser geworden ist. Wir haben einen Arzt gefunden, der es hingekriegt hat. Und seitdem funktioniert es. Und einfach Glück gehabt.
Und da drücken wir auch die Daumen, dass es weiter so gut läuft und auch mit dem Jobwechsel alles so, wie Sie sich das vorstellen. Sie haben gesagt, den neuen Chef, den haben Sie schon kennenlernen können. Also sieht es gut aus, dass dieser Weg ein guter wird. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Und ich möchte ein paar Stichworte, die Sie genannt haben, auch nochmal aufgreifen, nämlich vom positiven und negativen Stress. Und der negative Stress, der nahm immer mehr Oberhand. Ute-Christine Klee, Sie sind Arbeitspsychologin. Das kennen wir ja alle, dass wir im Job auch gestresst sind. Es gibt sicher ruhige Jobs, ruhigere und weniger ruhigere. Aber wann muss man sagen, naja, das ist ein Stress, der ist jetzt nicht mehr gut und jetzt muss ich was ändern?
Wenn man nicht mehr die Ressourcen hat, das zu kompensieren. Ne? Also wenn man halt in so eine Verlustschleife dabei hineinkommt. Also ich glaube, zum einen muss man bei Stress ein bisschen differenzieren, was es für ein Stress ist. Ne? Also es gibt Stress, das ist so ein herausfordernder Stress, Challenge-Stress, so nennen wir das, ne? Wenn es meinetwegen darum geht, ich habe hier eine Aufgabe und ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Ich muss das hier erstmal lernen, ich muss mich damit erstmal auseinandersetzen. Oder das ist hier, ich habe hier einfach eine riesige Verantwortung und das muss gut werden. Da kriegt man vielleicht irgendwie, da geht die Pumpe und man kriegt leichte Angstzustände. Aber das sind halt Stressoren, wo man auch letztendlich was draus ziehen kann. Ne? Meinetwegen ein Erfolgserlebnis, wenn es denn dann doch klappt. Oder das eigene Lernen und so, ne? Wo man Gewinn von haben kann. Auf der anderen Seite haben wir halt diese Stressoren. Und das klang jetzt in dem Beispiel von dem Herrn Meier zum Teil auch so, wenn man halt sagt, so Sachen funktionieren nicht und das... Man hat das Gefühl, es gibt sehr viele rote Zahlen. Oder
auch das Hamsterrad, ne, was er erwähnt hat.
Genau. So, und meinetwegen, man kommt da halt auch gar nicht raus. Oder wenn ich jetzt denke, meinetwegen im medizinischen Bereich oder so, wo man das Gefühl hat, ey, ich hab das gemacht, um Menschen zu helfen und letztendlich verbringe ich vielleicht ganz wenig Zeit mit den Patienten, um die es mir eigentlich geht, und mehr Zeit mit der Doku und dabei sozusagen der reine Druck dabei, ohne dass es eigentlich an der Arbeit selber wäre. Und das ist halt zum Beispiel was einen noch viel mehr aufreibt. Mhm. Und ganz wichtig ist einfach auch, was kriegt man auf der anderen Seite aus der Arbeit raus? Also was kriegt man zurück an Ressourcen daraus, die man dann halt auch wieder einsetzen kann? Ja, also der schönste Job ist ganz fürchterlich, wenn Sie keine Luft mehr zum Atmen haben, ne? Wenn man einfach platt ist dabei. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein.
Und wir sprechen über den beruflichen Neustart jenseits der 50. Und unser Hörerteam hat mir noch eine Mail zum Zitieren mit dem Hinweis gegeben, dass es davon mehrere Hörerinnen und Hörer gibt, die darauf hinweisen, auf das, was Attila von Unruh uns geschrieben hat. Unsere Gesellschaft hat ein negatives Bild vom Altern. Wir brauchen endlich ein neues Altersbild. Wir sollten die positiven Aspekte sehen, wie zum Beispiel Lebenserfahrung. Ältere sind sturmerprobt, sie haben Krisen erlebt und gemeistert. Sinn ist wichtiger als Gewinnmaximierung. Und er findet es wichtig, Jugend und Alter nicht im Wettbewerb zu stellen, sondern eben ja da auch ein bisschen hinzugucken, was bringt jeder mit. Und Herr Sange, ich höre Sie schon im Hintergrund, er schreibt auch, er findet deswegen auch toll, was Sie mit Gründer 50 Plus machen. Also Sie würden das unterstützen, was er gesagt hat.
Ja, das ist sehr schön zu hören. Ja, da freue ich mich. Vielen Dank. Ja, eben. Und ich denke mal, das ist genau das, was ja auch den Stress reduziert, den ich subjektiv ja empfinde. Ne? Ich meine, natürlich kann ich was machen. Ich kann Achtsamkeitstraining machen. Es gibt ja die verschiedensten Methoden, aber unabhängig jetzt von beruflichen Veränderungen, mein Stresslevel zu regulieren und damit gut sein zu können. Aber das ist schon so, dieses negative Altersbild und dass man dann sagt, ja, 50 plus, musst du zurückschrauben und das kannst du doch nicht und sollst du doch nicht. Und man selber sagt sich, das ist ja das Schlimme, nicht das kommt von außen, sondern meistens ist das diese innere Stimme, dieser innere Richter, der dann sagt, ach nee, Mensch, was meinst du, nachher geht das schief. Das ist das Problem. Da kann man nur sagen, such dir Menschen, mit denen du gemeinsam diese Phase angehst und ein Team zu bilden, sich auszutauschen darüber, das ist wirklich die allerbeste Empfehlung. Also nicht im stillen Kämmerlein vor sich hin brüten, sondern rausgehen, auch hören, Radio hören zum Beispiel ist ein ganz guter Tipp dabei.
Solche Sendungen wie diese hier.
Ja, natürlich.
Und Gisela Winkler hat uns ja auch geschildert, dass sie sich mit ihrer Schwester zusammengetan hat, also auch nicht alleine gegründet hat. Frau Winkler, Ihnen hat eine Dame auch geschrieben, direkt an Sie gewandt, eine Hörerin, die schreibt, die Dame, die das Wäschegeschäft aufgemacht hat, sagte, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie alt ich bin. Ich habe das gar nicht gemerkt, so zitiert sie sie. Bitte sagen Sie ihr, und das möchte ich hiermit tun, schönen Dank für diesen wunderbaren Satz, so voller Ideen zu sein, dass man keine Zeit fürs Alter hat. Das findet unsere Hörerin also toll.
Danke sehr für diese Rückmeldung. Das ist toll. Mhm. Ja, ich denke wirklich, wenn ich immer nur an das Negative denke, sitze ich wie die Schlange. Wie das Kaninchen vor der Schlange. Aber es gibt doch so viele Möglichkeiten für mich. Ich kann nur sagen, ich habe auch, bevor ich gegründet habe, sehr viele andere Dinge selber immer noch gemacht. Ich war neben meinem Beruf, habe ich auch noch mal ein bisschen Kommunikationswissenschaft studiert und habe neben meinem Beruf, war ich Imker und habe ein Imkermuseum aufgebaut. Ich war Keramik sehr, sehr lange, habe das auch mitstudiert und weitergegeben und Ausstellungen gemacht über Mathematik und Keramik zum Beispiel, diese Gemeinsamkeit. Es gab immer so viele Ideen, die mich angesprungen haben und die ich dann auch verfolgt habe. Und hier in diesem Fall ist es halt die Gründung gewesen und das war nötig damals.
Also merkt man auch, wenn man gesundheitlich die Kraft aufbringt, nicht nachlassen, sondern seine Ideen verfolgen, das wäre Ihr Rat.
Ja, unbedingt.
Und diese Lebenszeit, die geht tatsächlich jetzt auch langsam zu Ende. Wir haben gesprochen über den beruflichen Neustart jenseits der 50, während andere kürzer treten. Mit dabei waren Ralf Sanger. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Sozialunternehmens Gründer 50+. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Professor Ute-Christine Klehe, sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und Inhaberin des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Auch Ihnen herzlichen Dank und Gisela Winkler, die mit über 70 Jahren mit ihrer Schwester noch gemeinsam das Berliner Unternehmen Saberwäsche gegründet hat. Ihnen dreien alles Gute und danke, dass Sie uns hier Ihre Erfahrungen mit in die Runde gegeben haben. In der kommenden Woche geht es dann noch einmal um die Angst vor einem Krieg, Leben in ungewissen Zeiten, dann mit meinem Kollegen Michael Röhl. Ich bin Petra Ensminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.